Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich hatte vor einiger Zeit eine Trauung hier im Gottesdienst, also hier in der Kirche. Und hinterher kam jemand zu mir, es waren alles, also viele Besucher, die in dem Gottesdienst waren, waren gar nicht gläubig, hatten auch mit der Kirche noch nie oder ewig nichts zu tun gehabt. Und einer kam hinterher zu mir und hat gesagt, also mit dem Gottesdienst, da habt ihr eine Menge Fans dazugewonnen. War bestimmt als Kompliment gemeint. Ich habe gedacht, wie schade, wollte ich gar nicht. Ich wollte lieber Brüder und Schwestern gewinnen. Wir sind mit dem Text für heute, mir ist aufgefallen, in all den Jahren habe ich noch niemals über diesen Text predigen dürfen, also heute Premiere. Wir sind an einer sehr wichtigen Stelle im Leben Jesu, denn er ist das erste Mal im Land unterwegs gewesen, hat die ersten Jünger um sich geschart, hat die ersten Predigten gehalten, hat die ersten Wunder vollbracht und ist in der Nähe von zu Hause. Und da geschieht Folgendes, ich lese mal einen Vers. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand, der ihn rufen sollte. Ich würde gern mit euch beten. Herr, unser Gott, geliebter Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort öffnest, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir dich verstehen, dass du uns tröstest, uns ermahnst, so wie wir es nötig haben heute Morgen. Amen. Ich habe mich gefragt, was wollen die? Ja, Mama kommt und die Brüder kommen. Was haben die vor? Warum sind sie zu Jesus gekommen? Wollen sie sich ihm anschließen? Sind sie total überzeugt und sagen, wow, unser Sohn, der ist richtig berühmt geworden, so, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen was von abkriegen, werden wir auch noch berühmt. Hat man ja manchmal so bei Popstars, dass die Väter dann irgendwie ganz besonders sich ins Rampenlicht stellen, obwohl sie gar nicht singen können. Und wer wünscht sich das nicht, dass die eigenen Angehörigen ein Stück dichter rankommen an den Glauben? Hm? Viele von uns haben doch Menschen im Hinterkopf, von denen sie denken, ach, wäre das schön. Mein Sohn, meine Tochter, meine Mama, mein Papa, mein Ehemann, meine Ehefrau, meine Eltern. Wer wünscht sich das nicht? Wir machen einen kleinen Rückblick im Markus-Evangelium, denn woher auch immer weiß er, das erzählt er 10 Verse vorher, warum Maria mit ihren Söhnen losgeht und ihren Töchtern. Er schreibt, Kapitel 3, Vers 21, Markus, als seine Verwandten hörten, dass er in der Nähe war, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt dort wegzuholen. Denn sie sagten, er ist verrückt geworden. Steht so in der Bibel, habe ich mir nicht ausgedacht. In der Bibel steht, Jesus ist verrückt. Jesus ist verrückt. Haben die Leute über ihn gesagt. Und Markus schreibt über ihn, sie blieben draußen. Es gibt ein neues Drinnen und ein neues Draußen im Leben von Jesus. Das war vorher anders. Jetzt stehen die Mutter und die Geschwister draußen. Und Maria, hatte die alles vergessen? Hatte sie vergessen, wie der Engel zu ihr gekommen ist? Hat sie vergessen, wie die Hirten kamen, die Weisen aus dem Morgenland mit ihren bunten Klamotten, wie sie da standen und gesagt haben, das ist der König der Welt? Alles vergessen? Wir schütteln den Kopf und sagen, sowas kann man nicht vergessen, oder? Wenn man einmal sowas erlebt hat und so überzeugt ist und so klar, dann ist doch für alle Zeiten das erledigt, oder? Mitnichten. Ich selber und ich wette, 50% von uns heute Morgen hatten schon Momente, in denen sie wussten, Gott ist da, Jesus ist da. Er ist hier und er tröstet mich oder er motiviert mich. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gespürt. Und was haben wir nicht alles vergessen? Zeiten großer Gewissheit zerrinnen uns wie Sand zwischen den Fingern in Zeiten der Krise. Als seine Verwandten das hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Die hatten sich das anders vorgestellt mit Jesus. Die fanden das am Anfang ganz gut, aber dann haben sie sich irgendwie anders vorgestellt, so nicht. Ich erinnere mich, als ich meine erste Jugendgruppe hatte, das war in der Nähe von Magdeburg, so ein mittelgroßes Dorf. Das lief ganz gut an, das war so kurz nach der Revolution, kurz nach der Wende. Und da war ein Junge dabei, ein junger Mann, der war 15, 16, war der Sohn einer Deutschlehrerin. Und bei irgendeiner Gelegenheit war die Mutter auch mal da, nicht nur der Sohn im Jugendkreis. Und dann nahm sie mich so beiseite und sagte, Herr Wachter, das ist ja ein echtes Phänomen. Also mein Sohn, ja, der hat ja nie gelesen. Jetzt auf einmal liest er. Ich denke, ich werde verrückt kommen, ins Wohnzimmer sitzen mit dem Buch da. Habe ich noch nie gesehen. Können Sie dem aber nicht auch mal sagen, dass der mal was Richtiges lesen soll? Ja, ich hatte ihm ein Neues Testament geschenkt. Das war ja ganz gut, dass der Sohn anfing zu lesen, aber dass der jetzt nur das Neue Testament liest, nee, das ist zu dolle, ja? Und das ist genau der Vorwurf, den Jesus hört an diesem Tag und der den Menschen immer wieder hören. Das ist doch zu doll, was du machst. Du bist ja fanatisch. Du bist ja viel zu extrem. Du bist ja zu laut. Wir wollen lieber, wenn der Glaube soll schon in unserem Leben so dazukommen und dann soll das möglichst so weitergehen wie bisher, nur noch ein bisschen schöner, ja? Nur noch ein bisschen schöner. Und Jesus ist an der Stelle ganz anders. Überlegen wir uns, sein Weg war vorgezeichnet, er war der älteste Sohn, das spielt heute zum Glück keine Rolle mehr in unseren Familien, aber damals hatte das eine Riesenbedeutung. Er war der Erbe, er musste natürlich die kleine Zimmermannsfirma von Ollen Josef übernehmen, der ist ja nicht dabei. Ja, daraus ist ja geworden, dass der schon uralt war, deswegen sieht er auf den Krippenbildern immer aus wie so ein alter Tattergreis mit seiner Lampe in der Hand. Dabei war der wahrscheinlich gar nicht so alt und klapprig und warum der hier nicht dabei ist, das wissen wir nur nicht. Nur vielleicht war er wirklich schon gestorben. Aber sein Leben schien vorgezeichnet und ihre Sicht ist, Jesus ist draußen. Der hat sich von der Familie abgewandt. Der ist draußen. Der hat die Familie verlassen. Und so kommen sie und Markus sagt, sie wollen ihn mit Gewalt daran hindern, diesen Weg zu gehen. Der ist ja verrückt. Der ist ja verrückt geworden. Meschugge. In der Bibel steht das. Und ich sage, das stimmt. Wir sind auch verrückt. Alle, die auf ihn vertrauen, sind verrückt. Paulus schreibt mal an seine Gemeinde, Gott hat uns verrückt. Also Luther übersetzt, Gott hat uns versetzt, aber übersetzen kann man auch, Gott hat uns verrückt aus der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Wir sind von Gott verrückt, aus der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Nun, in das Reich, innen. Aber die Volksmenge saß um Jesus und sie sagten zu ihm, sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwester deine Schwestern stehen draußen. Also die Menge nimmt das Problem wirklich wahr und das ist auch unterhaltsam und spannend. Ja? Geht einem als Pastor auch immer so, wenn man mit seinen eigenen Kindern unterwegs ist, dann gucken immer alle so, nein, das denkt man sich nur, das passiert natürlich nicht, aber alle denken, na, ist er auch streng genug mit seinen Kindern oder ist er nicht zu streng mit seinen Kindern? Also alle gucken, und das hat übelsten Unterhaltungswert hier, was wird Jesus machen? Wie wird er sich entscheiden? Seine Mutter steht draußen und sagt, komm raus, komm mit uns mit. Du hast hier nichts verloren, du bist zu extrem, du bist ja verrückt geworden. Ja, schließlich stellt er sich, das ist ja auch heikel, gegen das vierte Gebot. Nochmal zur Erinnerung für alle, die es vergessen haben, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst auf der Erde. Das ist doch spannend, wie reagiert Jesus? Dass er seine Mutter geliebt hat, ist keine Frage. Wer sich erinnert oder wer die Stelle, die Geschichte kennt, als Jesus am Kreuz schon hängt und in den letzten Minuten seines Lebens, gilt der letzte Gedanke, den er an einen Menschen hat, seiner Mutter und organisiert für sie einen Ersatzsohn, der sich um sie kümmern soll. Johannes, siehe, das ist deine Mutter, kümmere dich um sie. Dass er sie geliebt hat, ist keine Frage. Aber geht er weg? Ist er gehorsam? Lässt er die Leute sitzen, die um ihn herum sitzen? Aber Jesus antwortete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen. Und er sagte, dies sind meine Mutter und meine Brüder. Eine schroffe Antwort und eine traurige Entwicklung. Ein wichtiger Moment, ein wichtiger Augenblick im Leben Jesu. Er macht unmissverständlich klar, es gibt Dinge, die wichtiger sind als die Familienzugehörigkeit. Oder auch die Volkszugehörigkeit zählt in diesem Gottesreich nicht. Wir hören die Antwort und sie ist eine krasse Antwort, sie ist aber auch ein großer Trost. Denn Familien und auch Völker sind immer abgeschlossen, sind immer klar definiert, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Ja, manche Leute schlagen daraus sogar politisches Kapital und heizen eine ganze Gesellschaft auf mit ihrem Hass, weil sie sagen, die anderen gehören nicht dazu und die sind weniger wert als die anderen. Gott lässt sich nicht vereinnahmen. Ich musste denken, habe es neulich schon mal erzählt in einem anderen Kreis, es war ja 1. September, 80 Jahre ist es her, seitdem die deutsche Wehrmacht Polen überfallen hat. Und wenn man mal heute liest, wie die evangelischen verantwortlichen Bischöfe und Landeskirchenämter damals propagandistisch für Hitler und die Wehrmacht und diesen Krieg geredet haben, da fasst du dich an den Kopf und denkst, haben die sich denn eingebildet, dass Jesus Deutscher war und dass irgendwie Gott mehr auf der Seite der Deutschen steht als auf der Seite der Franzosen oder der Russen oder der Engländer oder der Polen? Furchtbar. Gott lässt sich nicht vereinnahmen. Aber zurück zum Text. Wer tut, was Gott will, das ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter, sagt Jesus. Und meine Frage ist, kann denn Jesus so einfach gegen Gottes Gebot handeln? Der setzt sich doch einfach über Gottes Gebot hinweg. Aber haben wir genau hingehört? Er sagt nicht, wer Gottes Gebot erfüllt, sondern wer Gottes Willen tut. Und ich wage mal eine steile These, manchmal ist das Übertreten eines Gebotes die einzige Möglichkeit, Gottes Willen zu tun. Ich weiß, das hört sich widersinnig an, aber manchmal ist das Übertreten des Gebotes Gottes die einzige Möglichkeit, seinen Willen zu erfüllen. Ich will das mal an ein paar Stationen im Leben von Jesus deutlich machen. Ganz einfach zum Beispiel am Sabbat. Das war so festgelegt, was man am Sabbat durfte und was nicht. Und Jesus sagt, natürlich musst du am Sabbat einen Menschen retten, wenn es in deiner Hand liegt. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, nee, darf ich nicht, darf mich nicht bewegen am Sabbat. Dann musst du Gottes Gebot übertreten, um Gottes Willen zu erfüllen. Oder rein und unrein, zu wie vielen Menschen ist Jesus hingegangen, hat sogar mit ihnen gegessen, hat mit ihnen Tischgemeinschaft gehabt, was vollkommen ausgeschlossen war für einen Mann, eine Frau, oder eigentlich einen Mann, der ganz streng nach Gottes Geboten gefragt hat. Es gibt einen großen Philosophen, der ist sehr berühmt geworden in Deutschland, aus Königsberg, Immanuel Kant, vielleicht kennt ihn jemand, der hat also ein paar Schlagworte, der hat zum Beispiel den kategorischen Imperativ verkündet, hat gesagt, es gibt Dinge, die musst du einfach machen, die sind festgelegt, das gehört sich so, das ist so. Und er erzählt zur Verdeutlichung eine Geschichte und sagt, da kommt jemand zu dir nach Hause gelaufen und sagt, ich möchte gerne, dass du mich versteckst, ich bin auf der Flucht, ich bin unschuldig, die suchen mich. Und du weißt, er ist unschuldig und bittest ihn rein und sagst, klar, geh ins Schlafzimmer hinterm Schrank, da ist so eine Ritze, da kannst du dich reinstecken, kannst du warten. Das macht er, geht ins Schlafzimmer, der andere setzt sich wieder hin, da klingelt es an der Tür und da stehen die Verfolger draußen und sagen, ist der da? Und Immanuel Kant sagt, du musst die Wahrheit sagen, du musst, auch wenn du weißt, dass der hinterm Schrank unschuldig ist, du darfst nicht lügen. Du musst die Wahrheit sagen. Du musst sagen, ja, der ist da hinten im Schlafzimmer, hinterm Schrank in der Ritze. Und Dietrich Bonhoeffer greift das im Gefängnis sitzend Anfang der 40er Jahre wieder auf und sagt, folgendes Beispiel, ist ein kleiner Junge, 8 Jahre, kommt zu spät zum Unterricht. Und er hat seine Hausaufgaben vergessen. Und der Kantor, der Lehrer, der nimmt ihn sich vor und brüllt ihn an und sagt, War dein Alter wieder besoffen? Denn sein Vater ist alkoholkrank. Und Boniface sagt, dieser kleine Junge, der muss lügen, bis sich die Balken biegen. Und er darf lügen, bis sich die Balken biegen, denn das geht den Mann gar nichts an. Dieser Mann hat nicht das Recht, von diesem Jungen die Wahrheit einzufordern. Manchmal muss gelogen werden, damit Gottes Wille erfüllt wird. Und noch ein letztes Beispiel. Es ist ja was Gutes im Alten Testament und auch im Neuen Testament gibt's viele Menschen, die für sich sehr genau darauf achten, dass sie etwas von dem, was sie selber bekommen, aus Dankbarkeit wieder zurückgeben an Gott. Also man nennt das Verzehnten, also den zehnten Teil dessen, was ich verdiene, gebe ich weiter an den Nächsten. Also früher war das, in Israel war das so, man hat es zum Tempel gebracht und die haben das dann für die Armenspeisung benutzt oder für den Dienst am Tempel oder für die Witwen- und Waisenfürsorge und solche Dinge. Und Jesus nimmt eines Tages mal diese Pharisäer aufs Korn und sagt, wisst ihr, ihr geht los zum Marktplatz, zum Gewürzregal, zum Gewürzhändler und kauft Minze, Dill und Kümmel. Du kannst dir vorstellen, wenn du Minze, Dill und Kümmel auf dem Wochenmarkt kaufst, da gehst du nicht mit so einer Tasche los, ja, sondern mit so einem kleinen Tütchen. Das wiegt ja nichts. Und dann sagt er, ihr geht nach Hause und zählt die Kümmelkörner ab und gebt den zehnten Teil von eurem Kümmel und nehmt es so genau. Aber an Gottes Liebe und an seiner Barmherzigkeit geht ihr einfach vorbei. Für Jesus ist völlig klar, das Kriterium ist immer die Liebe. Und wo Gottes Wort zum Machtinstrument in Menschenhänden wird, wo Eltern ihre Kinder oder andersrum zwingen, indem sie, also oder nötigen zu etwas, und sei es die Wahrheit zu sagen, da wird Gottes Wille mit Füßen getreten. Jesus bezeichnet an dieser Stelle die Familie oder die Gemeinde als Gottes Familie. Eine Familie, und da gibt es, und manchmal wird die Familie auch als Haus bezeichnet in der Bibel. Ja, das ist das Haus Wachter. Das ist nicht Wachters Haus, sondern das ist, wenn man so, naja, ihr kennt das vielleicht. Also bei den Adligen, bei den Königen daneben machen wir das heute noch so. Das ist das Haus, jetzt fällt mir blöderweise keine von diesen Adelsfamilien ein. Also Sie wissen schon, was ich meine. Gibt es denn ein Kennzeichen dafür? Ist ja auch nicht unentscheidend, ja, ob ich drin bin oder draußen. Gehöre ich dazu? Oder gehöre ich nicht dazu? Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ganz einfach. Wer um ihn ist und auf ihn hört, wer Gottes Willen befolgt, der ist drin. Ich hatte ein Gespräch, neulich sprach mich jemand an, sagt, ich kann doch auch Christ sein ohne Kirche, ohne Gemeinde. Ich kann doch auch ohne Kirche beten und christlich handeln. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum in unserer Gesellschaft, dass das so wäre. Denn viele Menschen verwechseln das Christsein mit einer religiösen Weltanschauung. Es ist nicht die Frage, was du von Gott denkst, sondern es ist die Frage, ob du ihm vertraust, ob du mit ihm lebst. Natürlich kann jeder mit Gott reden, natürlich kann jeder zu Gott etwas sagen. Aber ich habe ihn dann gefragt, aber wann hat Gott die Chance, dir etwas zu sagen? Wenn bei jedem Termin, den ihr miteinander habt, immer nur du der bist, der redet. Wann hat Gott die Möglichkeit, wenn du niemals in der Schrift liest, wenn du niemals in die Gemeinde gehst, wann hat Gott die Möglichkeit, dir in deinem Leben dazwischen zu reden? Das ist keine gute Beziehung. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Ehepaar und immer redet nur einer, soll es ja geben, aber geht selten gut aus. Christsein ist keine Weltanschauung, sondern eine Form von Vergemeinschaftung. Es ist eine Gemeinschaftsform mit Gott und untereinander. Und Jesus lebt in der Gemeinde. Das hat er selber gesagt. Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich dabei, da bin ich erfahrbar. Und dann gibt es einen großen Trost, den sagt Jesus an anderer Stelle, den will ich nicht verschweigen. Er sagt, niemand, der seinen Vater oder seine Mutter, seinen Bruder oder seine Schwester verliert, weil er mich liebt, wird nicht am Ende oder zu anderer Zeit hundertfach Väter, Mütter, Brüder und Schwestern dazu gewinnen. Eben die Familie, die Gemeinde als Familie Gottes. Das ist ein schönes Bild, wie ich finde. Die kann man sich nicht aussuchen, die Familienmitglieder. Wir konnten ja nicht, wir sitzen ja alle hier. Einige haben sich wahrscheinlich heute Morgen entschlossen, miteinander herzukommen. Andere sitzen einfach nur so beieinander und wussten nicht mal, dass sie heute eine Familie sein werden. Und wir gehören nicht aus Sympathie zusammen, sondern wir sind blutsverwandt durch sein Blut. Und in jeder Familie gibt es unterschiedliche Charaktere. Das weiß jeder. Ja, wir haben 6 Kinder, alle unterschiedlich. Man versteht es nicht, ja? Wie passiert sowas? Gleiches Erbgut, gleiche Prägung, alle verschieden. Oder, Ella? Auf jeden Fall. Meine Töchter haben gesagt, untenrum sind wir alle wie Mama, aber ansonsten sehen wir aus wie Papa, aber das ist vielleicht nicht so entscheidend. Da gibt es ganz unterschiedliche Begabungen, da gibt es unterschiedliche Kräfte und da gibt es je ein anderes Nervenkostüm in der Familie, das geht uns ja auch so. Und da gibt es Menschen, die sind älter und Menschen, die sind weiser. Und wenn alles gut gelaufen ist im Leben, dann hat das beides was miteinander zu tun, manchmal auch nicht. Jeder ist anders und trotzdem gehören wir zusammen. Und in der Familie muss ich mich nicht verstellen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr von der Arbeit kommt, dann die Schuhe in die Ecke, Schlips ab, wenn die Buchse zu eng ist, die auch noch aus und dann aufs Sofa, Füße hoch, herrlich. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann darf ich auch mal rumfluchen und keinen stört. Ja, oder wenn es jemand stört, dann verzieht er sich für den Moment in sein Zimmer. Zu Hause muss ich mich nicht verstellen. In der Familie muss ich mich nicht immer verhalten. So sagt Jesus, so darf Gemeinde sein. So ist meine Familie. So ist das drinnen. Es geht nicht bei allen so gut aus wie bei Jesus. Bei ihm ist es gut ausgegangen. In der Apostelgeschichte, also da ist Ostern schon vorbei, Jesus ist auferstanden und die erste Gemeinde gründet sich. Und da erzählt Lukas in seiner Apostelgeschichte, dass die ersten Christen, die Apostel, die Jünger, jeden Tag zusammen sind in einem Haus in Jerusalem. Und da heißt es, diese alle, also da wurden vorher alle aufgezählt, wie die Jünger alle heißen, diese alle waren immer beieinander einmütig im Beten, samt den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Am Ende sind sie alle an seiner Seite. Wie gut. Aber das ist nicht immer so. Das ist nicht immer so. Manchmal bleibt man, wenn man ihm vertraut, in seiner Familie sehr einsam. Andere wiederum, und da sind nicht wenige unter uns, glaube ich, die haben durch Familienmitglieder entscheidende Impulse bekommen für den eigenen Glauben. Ich weiß, unsere Kinder, wenn die bei Oma und Opa zu Besuch waren, dann bestanden die immer auf ein Abendgebet und darauf, dass sie gesegnet werden abends. Musste also meine Schwiegermutter musste noch lernen zu beten und zu segnen. Was blieb ihr anderes übrig? Oder da hat man getröstete Eltern und spürt etwas von der Kraft des Glaubens an anderen Menschen innerhalb der Familie. Oder man hat versöhnte Geschwister. Also es gibt auch diesen Weg. Und ein letztes, wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ist Ihnen das aufgefallen? Hier stehen auch die Frauen mit dabei. Das erscheint uns heute als was völlig Normales. Damals war das etwas ungeheuer Besonderes. Es war das für alle Gemeinschaften, für alle Völker ringsherum völlig undenkbar. Hier werden die Frauen extra mitgenannt. Brüder und Schwestern. Alle gehören dazu. In dieser Familie läuft niemand unter ferner Liefen. Wissen Sie, bei uns in der Familie, ich habe so einen Teil meiner Familie, ist ziemlich eingebildet. Ja, so altindustrielle, so. Wir grüßen nicht jeden und so. Und da gab es ein Wort, das hieß, das sind die Beigepflügten. Kennen Sie das? Das sind die Beigepflügten in der Familie. Die waren sozusagen mal irgend so ein verunkrauteter Feld rein und dann kam der Wachtersche Pflug und hat daraus wunderbaren Acker gemacht. Furchtbar. Furchtbar. In dieser Familie läuft keiner unter ferner Liefen und ist auch nur beigepflügt. Ein schönes Bild. Familie Gottes ist offen für Menschen, die dazukommen. Mir hat ein Kollege erzählt, der ist Superintendent in einer großen Stadt und er ist gebeten worden, von einer Domgemeinde einen Gottesdienst zu vertreten. Und da war auch eine Taufe an dem Tag und der hat gesagt, ja, das mache ich gerne und so und ist dann dahin. Und diese Taufgesellschaft, mit der hat er sich vorher besprochen, da waren nur die Eltern von dem Täufling überhaupt noch in der Kirche, alle anderen hatten gar nichts damit am Hut. Und das waren so richtige, naja, so richtige Menschen eben so, ja. 50 Leute. Und er hat sich ungeheuer Mühe gegeben, hat extra Lieder rausgesucht, die schön modern waren, hat sich bei jeder Formulierung gefragt, ob sie auch verständlich genug ist. Und dann haben sie den Gottesdienst gefeiert und haben das Kind getauft und alle waren ganz glücklich, also jedenfalls alle aus dieser Familie. Aber zwei Leute aus dem Kirchenvorstand kamen hinterher zu diesem Superintendenten und haben zu ihm gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, haben Sie die angeschleppt? Die passten ja gar nicht zu uns. Und mir fiel daraufhin eine Geschichte ein, die ich mal gelesen habe, ist eine New Yorker Großstadtgemeinde, alle weiß. Und da kommt ein Schwarzer eines Tages, das können wir aber jetzt mal weglassen, jetzt bin ich schwarz und weiß, erzähle das nur, damit die Geschichte noch deutlicher wird. Ja? Kommt eines Tages zum Gottesdienst und will rein in die Gemeinde und da steht jemand an der Tür und heißt ihn herzlich willkommen und sagt, aber sind Sie sicher, dass Sie in diese Gemeinde gehen sollen? Ja, ich habe das gelesen und war ein Schild, bin jetzt einfach mal hier reingegangen. Naja, nee, also vielleicht überlegen Sie lieber nochmal. Ja, der sagt, gut, gehe ich wieder. Geht aber nächste Woche wieder hin. Völlig verrückt, man denkt, kann sich gar nicht vorstellen. Geht wieder hin und da ist derselbe wieder da und sagt, also es tut mir leid, aber haben Sie sich Gedanken gemacht? Ja, eigentlich, ich denke, spricht nichts dagegen. Haben Sie den Heiligen Geist gefragt? Sagt er, was soll ich da einen Heiligen Geist fragen? Ja, Sie müssen den Heiligen Geist fragen. Na gut, gehe ich nochmal nach Hause, frage ich den Heiligen Geist. Nächste Woche kommt er wieder, ist noch nicht verprellt. Und da sagt er schon, bevor der ihn begrüßt, sagt er, sagen Sie, Sie waren doch vor 14 Tagen und letzte Woche auch schon da. Ja, ich habe den Heiligen Geist gefragt. Ach so. Und was hat er gesagt? Ja, ich bin auch nur hier, um Bescheid zu sagen. Er hat gesagt, ich soll es nicht weiter versuchen. Er versucht auch schon seit 10 Jahren reinzukommen in diese Gemeinde. Gebe Gott, dass wir in unserer Gemeinde eine Familie Gottes sind, in der man sich nicht verstellen muss, die offen ist und sich freut über jeden, der dazukommt. Und gebe Gott, dass er selber der Verbindende ist zwischen uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.